Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Judith Rakers.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Es ist ein schwarzer Tag für viele Mitarbeiter des angeschlagenen Warenhauskonzerns Galeria Karstadt Kaufhof. Die Kette will 62 ihrer insgesamt 172 Filialen schließen. Nach Angaben des Gesamtbetriebsrates werden mehr als 5.000 der insgesamt 28.000 Beschäftigten ihre Arbeit verlieren. Betroffen sind Häuser in allen Bundesländern außer in Thüringen.
Es trifft große, aber auch kleine Städte. Am Stammsitz in Essen sollen sogar beide Innenstadtfilialen von Galeria Karstadt Kaufhof geschlossen werden. Am Nachmittag wurden die Mitarbeiter darüber informiert. Auch Reisebüros des Konzerns werden geschlossen. Noch offen ist das Schicksal der Karstadt Sportshäuser. Hier gelten mehr als zwei Drittel der rund 30 Filialen als gefährdet. Wir wissen, was dies für die betroffenen Mitarbeiter bedeutet. Aber dieser Schritt ist ohne Alternative, weil diese Filialen den Gesamtbestand des Unternehmens gefährden. Bis zuletzt hatten die Mitarbeiter von Deutschlands letzter großer Warenhauskette für ihre Zukunft demonstriert. Für die Betroffenen soll es Abfindungen geben. Zudem können sie für 6 Monate in einer Transfergesellschaft beschäftigt werden. Bundesarbeitsminister Heil hat den Warenhauskonzern aufgefordert, auf betriebsbedingte Kündigungen zu verzichten. Das wollen auch die Gewerkschaften.
6.000 Männer und Frauen, die seit Jahren, Jahrzehnten das Unternehmen mit aufgebaut haben, die Menschen bedient haben, gerne gearbeitet haben und arbeiten, werden in die Perspektivlosigkeit geschickt.
Der Druck zu sanieren war groß. Seit Jahren gab es immer weniger Kunden. Das hat sich durch die Corona-Pandemie noch verschärft. Der Städte- und Gemeindebund befürchtet, dass betroffene Innenstädte veröden.
Das sind 1A-Lagen in der Regel. Da hängen auch die anderen Geschäfte dran. Man geht ins Kaufhaus, man geht hinter ins Restaurant, man geht ins Fachgeschäft.
Zehntausende Arbeitsplätze könnten durch die Schließungen auch bei vielen Einzelhändlern bedroht sein, fürchtet Verdi.
Die deutschen Fleischfabriken geraten nach dem Corona-Ausbruch beim Marktführer Tönnies weiter unter Druck. Aus dem Bundesarbeitsministerium hieß es, man arbeite an Verschärfungen beim Arbeitsschutz. Nordrhein-Westfalen will mit einer Bundesratsinitiative Niedrigpreise für Fleisch unterbinden. Bei Tönnies ist die Zahl der Infektionen inzwischen auf rund 800 gestiegen. Tests von 3000 Mitarbeitern stehen noch aus.
Die Bundeswehr rückt heute bei Tönnies in der Nähe von Gütersloh an. Die Soldaten helfen dabei, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Schlachtbetriebs auf Corona zu testen. Es steht viel auf dem Spiel in Nordrhein-Westfalen. Die betroffenen Arbeiterinnen und Arbeiter wohnen in der Region verteilt. Das erhöht die Gefahr, dass sich das Virus schnell verbreitet.
Noch können wir das Infektionsgeschehen lokalisieren. Sollte sich dies ändern, kann auch ein flächendeckender Lockdown in der Region notwendig werden.
Kritik hat dieses Video ausgelöst. Zu dicht sitzen Arbeiterinnen und Arbeiter in der Tönnies-Kantine zusammen. Die Bezirksregierung Detmold erklärte heute, auch sie habe bei ihren Kontrollen im Mai zu wenig Abstand in der Kantine festgestellt. Die Mängel seien dann aber behoben worden. Im Fokus stehen nun die Arbeitsbedingungen in der Fleischbranche. Nordrhein-Westfalens Verbraucherschutzministerin will auch dem Preisdumping an den Fleischtheken den Kampf ansagen. Eigentlich dürfen Lebensmittel nicht unter dem sogenannten Einstandspreis verkauft werden. Das heißt, sie dürfen nicht billiger angeboten werden, als die Produktion kostet.
Es gibt zu viele Ausnahmen, das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, dass der Einstandspreis selber auch nicht vernünftig definiert ist.
Ob schlechte Arbeitsbedingungen der Grund für den Ausbruch bei Tönnies sind, ist noch unklar. Nordrhein-Westfalens Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann kündigte an, dass sein Ministerium die Ursachen wissenschaftlich untersuchen lassen wolle. Die Staatsanwaltschaft Bielefeld ermittelt mittlerweile wegen des Anfangsverdachts der fahrlässigen Körperverletzung und Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz.
Der Bundestag hat heute erstmals über das geplante Corona-Konjunkturpaket der Bundesregierung debattiert. Finanzminister Scholz warb um Zustimmung für das milliardenschwere Programm. Aus der Opposition kam auch Kritik. Vorgesehen ist unter anderem eine Senkung der Mehrwertsteuer von 19% auf 16%, beim ermäßigten Satz von 7% auf 5%, befristet bis zum Jahresende. Familien sollen für jedes Kind einen Bonus von 300 Euro erhalten. Außerdem gibt der Bund 2,5 Milliarden Euro für den öffentlichen Nahverkehr.
Ein bisschen sieht es so aus, als müsse Olaf Scholz sich selbst beistehen. Bei 218,5 Milliarden neuen Schulden werde manchem zu Recht schwummerig, sagt der Finanzminister. In der Summe solle sein Konjunkturpaket der Wirtschaft möglichst breit helfen.
Bei Restaurants und Bars, bei Busunternehmen, bei Reisebüros, bei gemeinnützigen Unternehmen und Jugendherbergen, bei mittelständischen Unternehmen und Soloselbstständigen, alle kriegen eine Unterstützung und ich denke, das ist eine gute Entscheidung.
Die abgesenkte Mehrwertsteuer sei ein zweiter wichtiger Pfeiler, betont die Koalition. Die Union verteidigt das Vorhaben gegen Kritik, die Hilfe sei zu beliebig.
Nennen Sie es Gießkerne, ich sage, es ist gut und richtig, dass wir etwas in der ganzen Breite für alle Menschen in Deutschland tun.
Insgesamt immer wieder Lob der Opposition für die Corona-Hilfen. AfD und FDP allerdings kritisieren eine zu geringe steuerliche Entlastung.
Obwohl jedem Kunden klar ist, dass zur Sicherung von Liquidität und zur Wiedergewinnung der Rentabilität von Unternehmen steuerliche Erleichterungen der Königsweg sind, finden sich dazu nur wenige Maßnahmen im Gesetz.
Es wäre jetzt richtig, so wie es die Union selbst gefordert hat, den Solidaritätszuschlag rückwirkend zum 01.01.2020 vollständig abzuschaffen, denn auch kleine und mittlere Einkommen zahlen in diesem Jahr.
Die Grünen monieren, der soziale Ausgleich fehle.
Wir geben Milliarden aus für die Rettung der Lufthansa, auch Milliarden für die Rettung der Autoindustrie. Und es ist auch richtig, dass wir sie retten. Aber für die Ärmsten gibt es in dieser Krise noch nicht einmal einen temporären Aufschlag auf Hartz IV.
Die Linkspartei bewegt, wer all die neue Verschuldung am Ende zurückzahlt.
Sind es wieder die Leute, die jetzt den Laden am Laufen halten? Meine Fraktion meint, nach der Pandemie muss es eine Vermögensabgabe für Milliardäre wie die Quants und Klattens geben.
Für die anstehende Ausschussarbeit herrscht hoher Zeitdruck. Noch vor dem Sommer soll der Bundestag das Gesetz beschließen.
Beim EU-Gipfel zum geplanten Wiederaufbaufonds in der Corona-Krise ist kein Durchbruch erzielt worden. Bundeskanzlerin Merkel sagte nach einer Videokonferenz, es bestünden noch tiefgreifende Differenzen zwischen den EU-Staaten. Uneins ist man sich etwa über das Volumen des Milliardenprogramms. Außerdem gibt es Zweifel an den vorgesehenen Kriterien für die Verteilung der Gelder. Die Verhandlungen sollen Mitte Juli fortgeführt werden.
Schnell noch ein Gruß aus dem Élysée-Palast. Bonjour, wie geht's, sagt Frankreichs Präsident Macron. Und dann geht's los. Mehr als 4 Stunden saßen sich die Regierungschefs heute quasi Pixel in Pixel gegenüber, um eins der wohl weitreichendsten Projekte in der Geschichte der EU zu besprechen. Es geht um 750 Milliarden Euro.
Let's start the meeting.
Eine grundsätzliche Frage haben die Kanzlerin und ihre Kollegen dabei offenbar schon abgeräumt. Der EU-Kommission soll es wohl erstmals erlaubt werden, im großen Stil Kredite aufzunehmen.
Dass die Kommission sozusagen Anleihen aufnimmt, das ist nicht in Frage gestellt worden von niemandem.
Ansonsten aber sind nach dem Treffen noch viele Fragen offen, zum Beispiel, ob es wirklich 750 Milliarden Euro sein müssen.
An dem Volumen, da gibt es einige, die finden das Volumen zu hoch. Es gibt einige, die wollen nur Zuschüsse oder finden Zuschüsse sehr viel besser als Garantien. Andere sind voll auf Garantien ausgerichtet.
Dazu zählt auch sie, Dänemarks Regierungschefin Frederiksen, gemeinsam mit den Niederlanden, Schweden und Österreich. Wir wollen, dass das Budget im Rahmen bleibt, so dass es Europa hilft, aber nicht so, dass der dänische Steuerzahler eine relativ hohe Rechnung zahlen muss. Das kommt nicht in Frage. Mitte Juli wird wohl weiter verhandelt, ohne Pixel, ganz real in Brüssel. Auch dann dürfte hart verhandelt werden. Hart, aber nicht kompromisslos. Trotz aller Vorbehalte war heute doch viel Zuversicht zu spüren, dass man sich am Ende einigen wird auf ein hunderte Milliarden Euro schweres Hilfspaket.
Die neue Wehrbeauftragte Högel hat im Bundestag den jährlichen Bericht zum Zustand der Bundeswehr vorgestellt. Darin werden zahlreiche Mängel aufgelistet, etwa Materialknappheit, Personallücken und zu viel Bürokratie. Zu den jüngsten Vorwürfen über rechte Umtriebe sagte Högel, sie wolle dem nachgehen, allerdings gebe es keinen Generalverdacht.
Es gibt sicher einfachere Momente, um die Arbeit als Wehrbeauftragte zu beginnen, als mitten in einer Diskussion über Rechtsextremismus in der Truppe. Eva Högel will daher keine Zweifel aufkommen lassen.
Rechtsextremismus hat in der Bundeswehr keinen Platz und es widerspricht Ehre und Kameradschaft. Deswegen muss aufgeklärt werden, muss gründlich ermittelt werden, es müssen Reformvorschläge auf den Weg gebracht werden.
Besonders das Kommando Spezialkräfte hier bei der Übung scheint ein Problem zu sein. Hitlergrüße, Waffenfunde, in allen Fällen ermittelt der militärische Abschirmdienst. Aber es mehren sich Hinweise, dass von dort Ermittlungsdetails illegal an Kommandosoldaten weitergegeben wurden. Die Verteidigungsministerin verspricht rigoroses Vorgehen gegen Rechtsextreme und gibt ein großes Versprechen ab.
Dass all diejenigen in der Bundeswehr erkannt werden, dass sie dort, wo es geht, aus der Bundeswehr entfernt werden und dass wir alle Rahmenbedingungen, die ein solches Verhalten begünstigen, abstellen.
Die Mängel bei der Materialbeschaffung, wie etwa hier beim Schützenpanzer Puma, sonst das große Thema beim Wehrbericht, kommen eher am Rande zur Sprache.
Nach wie vor ist das Material als Basis für die Einsatzbereitschaft trotz leichter Verbesserungen nicht zufriedenstellend. Grundsätzlich können nämlich Einsätze nur zulasten des Grundbetriebs und des Ausbildungsbetriebs durchgeführt werden.
Kurzfristig bleibt das Problem der neuen Wehrbeauftragten aber der Rechtsextremismus. Eva Högel ist Teil der Arbeitsgruppe, die bis zum 1. Juli Lösungsvorschläge entwickeln soll.
Der bisherige Brandenburger AfD-Landeschef Kalbitz darf vorerst Mitglied seiner Partei bleiben. Das Berliner Landgericht gab seinem Eilantrag gegen die Annullierung seiner Mitgliedschaft statt. Das gelte, bis das AfD-Bundesschiedsgericht entschieden habe. Der Bundesvorstand hatte im Mai die Parteizugehörigkeit von Kalbitz aufgehoben. Er soll eine frühere Mitgliedschaft in einer rechtsextremen Vereinigung verschwiegen haben. Kalbitz bestreitet dies. Der mit Lobbyismusvorwürfen konfrontierte CDU-Politiker Amthor hat weitere politische Konsequenzen gezogen. Er werde nicht für den Landesvorsitz in Mecklenburg-Vorpommern kandidieren, hieß es nach einem Treffen des CDU-Landesvorstands. Zuvor hatte Amthor bereits seinen Sitz im AMRI-Untersuchungsausschuss des Bundestages geräumt. Beim DAX-Konzern Wirecard ist Vorstandschef Braun heute mit sofortiger Wirkung zurückgetreten. Hintergrund ist der Skandal um möglicherweise gefälschte Bilanzen bei dem Zahlungsdienstleister aus Aschheim bei München. Wirtschaftsprüfer können 1,9 Milliarden Euro, die auf Treuhandkonten bei Banken in Asien liegen sollen, nicht mehr auffinden. Wirecard sieht sich selbst als mögliches Opfer eines Betrugs.
Eigentlich läuft es sehr gut für Wirecard. Das Unternehmen bietet Dienstleistungen zum Bezahlen ohne Bargeld in Läden, aber auch online im Internet. Das Geschäft boomt also und doch kommt der Konzern nicht zur Ruhe. Erst gestern wollte Wirecard seine Jahreszahlen für 2019 vorstellen und musste die Präsentation wenige Stunden vorher verschieben. Zum wiederholten Mal. Wirtschaftsprüfer hatten Zweifel an vorgelegten Unterlagen für 1,9 Milliarden Euro auf Treuhandkonten Wirecards bekommen. Als Reaktion stürzte die Aktie gestern massiv ab. Auch heute ging der Kurs weiter nach unten. Am Vormittag der nächste Paukenschlag. Der langjährige Vorstandsvorsitzende Markus Braun räumt seinen Posten. Das Vertrauen des Kapitalmarktes in das von mir seit 18 Jahren geführte Unternehmen ist tief erschüttert. Mit meiner Entscheidung respektiere ich, dass die Verantwortung für alle Geschäftsvorgänge beim CEO liegt. Damit zieht Braun Konsequenzen aus chaotischen Monaten, in denen verschiedene Stellen dem Konzern Bilanzfälschung, Marktbeeinflussung und Missmanagement vorgeworfen hatten. Zwei Banken auf den Philippinen, bei denen die 1,9 Milliarden Euro liegen sollen, teilten heute mit, keinerlei Geschäftsbeziehungen mit dem Finanzdienstleister zu führen. Die Belege seien gefälscht. Der Rücktritt von Vorstand Markus Braun, für Beobachter ein Schritt in die richtige Richtung.
Der Rückzug Brauns soll natürlich vor allen Dingen zerdeppertes Porzellan wieder zusammenkehren. Das funktioniert am besten mit neuen Besen. Und der neue Vorstand scheint von seiner Expertise als Jurist auch geeignet zu sein für das, was jetzt auf Wirecard infolge von vielen Klagen zukommt.
Der Interimschef James Fries hat nun die Aufgabe, die kreditgebenden Banken zu beruhigen. Denn eigentlich dürften sie nach der verschobenen Bilanz 2 Milliarden Euro an Krediten vom Konzern zurückverlangen. Das könnte die Insolvenz für Wirecard bedeuten.
Der spanische Schriftsteller Carlos Ruiz Zafón ist im Alter von 55 Jahren gestorben. Er erlag einem Krebsleiden, wie sein Verlag mitteilte. Zafón galt als einer der erfolgreichsten spanischen Autoren der Gegenwart. Mit seinem Roman Der Schatten des Windes gelang ihm einst der Durchbruch.
Carlos Ruiz Zafón lebte schon seit mehr als 25 Jahren in den USA und doch ließ ihn seine Geburtsstadt Barcelona nicht los. Das alte Barcelona mit seinen engen Gässchen und verwunschenen Orten war in fast jedem seiner Bestseller die heimliche Hauptdarstellerin. Egal, worum es sonst noch ging, Liebe, Tod, Engel oder Dämonen. Das Barcelona, das ich beschreibe, ist lebendig, mysteriös, romantisch. Das Barcelona von früher, nicht das touristische Barcelona von heute. Mit Beobachtungsgabe und Gespür für Spannung und Dramaturgie landete Ruiz von einem Welterfolg nach dem anderen. Manche Kritiker fanden seine Mischung aus Krimi, Mystery und Liebesdrama zu oberflächlich. Seinen Lesern war das offenbar egal. In Ruiz Zafons berühmtesten Roman Der Schatten des Windes heißt es, jedes einzelne Buch hat eine Seele. Die Seele seiner Bücher berührte Millionen.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Samstag, den 20. Juni.
Von Südwesten nähert sich der Keil eines Hochs über den Azoren, noch bleibt es aber leicht wechselhaft. Heute Nacht regnet es vor allem zwischen Ostsee und Lausitz sowie im östlichen Bayern, sonst ist es meist trocken. Auch morgen gibt es im Osten und Nordosten noch Regen, im übrigen Land mal Sonne, mal Wolken und vor allem in der Südhälfte hier und da Schauer oder Gewitter. In der Nacht an der oberen Donau 7, in Vorpommern noch 16 Grad. Dort morgen kaum wärmer, am Rhein bis zu 25 Grad. Am Sonntag ganz im Osten anfangs letzte Tropfen, sonst häufig Sonne, später im Westen und Nordwesten wolkiger, aber nur vereinzelt Schauer. Am Montag am Alpenrand etwas Regen, sonst freundlich, Dienstag sonnig, im Nordosten wolkiger und mitunter Schauer.
Ingo Zamperoni meldet sich um 21.45 Uhr mit diesen Tagesthemen. Kahlschlag bei Karstadt, wie sich die Innenstädte jetzt verändern könnten und Naturgenuss kontra Motorradlärm. Tagesthemen mittendrin, unterwegs im südlichen Schwarzwald. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.